Liebe Gemeinde, der Predigtext für heute steht im ersten Buch Mose im 4. Kapitel. Es ist die Geschichte von Kains Brudermord. Da heißt es: Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde, von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von den Händen empfangen. Von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein Tod schlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass niemand ihn erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Der Herr segne an uns dieses, sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man diese Geschichte hört, dann denkt man vielleicht zuerst an Geschwister. Manchmal geht das ja ganz gut, manchmal aber eben kann es auch ganz schön da rumpeln und eben so weit kommen, wie es hier in dieser Geschichte passiert, dass einer den anderen umbringt. Gehen wir dieser Geschichte und dem, was da steht, ein wenig nach. Wenn man so landläufig fragt: Naja, womit hat es denn angefangen? Na, der Kain hat den Abel erschlagen. Das ist ganz schnell die Antwort. Aber so, dem ist nicht so, sondern der Anfang, der liegt in dem Erkennen. Die Bibel formuliert das so wunderbar, dass Adam und Eva sich erkannt haben. Das heißt, sie sind miteinander vertraut geworden. Es ist eine verhüllende Redeweise, die wir im Deutschen vielleicht gar nicht so nachempfinden können, aber die da ist. Sexualität ist hier nicht ein Selbstzweck, einfach Lustgewinn oder auch Mittel zum Zweck eben, dass eben Fortpflanzung gesichert ist, sondern sie erscheint hier eingebunden in die persönliche Zuwendung. Das ist der erste Punkt, der ist. Woher haben es Adam und Eva gelernt? Sicher von dem, wie Gott mit ihnen umgegangen ist. Und sie haben an dieser Stelle von dem Gott etwas mitbekommen auf den Weg, und ein jeder Mensch kann dieses mitbekommen. Der Name von Kain verrät noch einiges. Er enthält einen Anklang an das hebräische Wort gewinnen. Da und Abel, umgekehrt oder auf der anderen Seite, bedeutet Windhauch, Flüchtigkeit. In dem Namen, der Träger, ist schon ein bisschen das vorweggenommen, was da kommt. Hirt und Bauer, das waren die Hauptberufe der Frühzeit, die es damals eben auch schon gab. Das Zweite, was interessant ist und was immer wieder Streit hervorruft, die Bewertung des Opfers. Kain und Abel opfern, und dann heißt es eben so lapidar, wenn wir es im Deutschen lesen, ist es wirklich so, im Hebräischen muss das wohl noch ein wenig anders klingen, aber im Deutschen, dann ist, naja gut, dem Kain sein Opfer ist nicht so viel wert und ist minderwertig wie das von dem Abel. Im Hebräischen klingt das noch ein wenig anders, sondern es steht dahinter, dass Gott ein wenig prüfen will, wie ist die Gesinnung, was habt ihr mitgegeben, was habt ihr mitgenommen. Wenn man den Hebräerbrief liest, Kapitel 11, Vers 4, da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst über seine Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Woran erkennt Kain, dass Gott sein Opfer nicht annimmt? Nach dem Hebräischen denken wohl am ehesten an den Folgen, an dem so ausbleibenden Segen, so wie das im 5. Mose 28 ein wenig geschildert wird. Aber da muss man aufpassen. Segen ist eben nicht zuerst Erfolg, sondern Gnade, also Geschenk. Und hier geht es darum, um die Hingabe. Also dort, wo ein Mensch sich an dem freuen kann, was er geschenkt bekommen hat, wird diese Hingabe deutlich. Dankbare Menschen sind von Gott veränderte Menschen. Und wo Menschen etwas dankbar annehmen können, dann entdecken sie das. Und das ist etwas, was offensichtlich der Hintergrund des Ganzen ist. Das Opfer hat den Sinn einer Dankesgabe mit der verbundenen Bitte, da das künftig der Segen eben darauf ruht. Von der Wertigkeit ist es so, dass damals das Fett als das Wertvollste nach der Opfergesetzgebung von Gott vorbehaltene Teil des Opfertieres war. 3. Mose 3, Verse 16 und 17 kann man das ein bisschen auch nachlesen. Also die Hingabe dieser Entscheidung, das ist sozusagen der spannende Punkt. Kain ist ein wenig misstrauisch. Und Gott muss ihn offensichtlich auf die Probe stellen. Und das ist der Punkt, den Gott hier einbringt. Die Prüfung auf die Probe gestellt. Gott hat Kain nicht verworfen, sondern er stellt ihn auf die Probe. Er muss mit der unbegreiflichen Benachteiligung fertig werden. Ein menschliches Schicksal, das sich ja vielfältig wiederholt. Der hebräische Text im Einzelnen von dem Vers 7 ist ein wenig schwer zu verstehen, doch der Sinn ist eigentlich klar. Jetzt kommt es auf dich an, so sagt es Gott. Und es ist die Frage, wie ist denn das mit diesem? Wie ist deine Einstellung zu mir? Und so geht es weiter. Es ist die Frage, na, wie ist das mit dem Frommsein? Also wenn wir fromm hören, dann heißt, naja, in die Kirche gehen und so etwas. Als Luther das übersetzt hat mit dem Fromm, da wusste er, fromm sein, das heißt so viel wie gut und nützlich sein. Und das ist so zu lesen oder zu hören in dem Lied, O Gott, du frommer Gott zum Beispiel. Wenn du den guten Gaben und dem guten Raum gibst, dann bist du nützlich, dann ist etwas Gutes. Gott will nichts anderes, als dass wir ihm vertrauen. Und das heißt nicht einfach alles hinnehmen, sondern erkennen, dass alles von ihm kommt. Und dafür dürfen wir den Dank an Gott zurückgeben. Aber wir dürfen Gott auch unsere Fragen stellen. Aber eben Gott. Und die Gefahr droht dort, wo wir mit unseren menschlichen Maßstäben da herangehen und dabei dieses Vertrauen zu Gott aufkündigen. Das ist sozusagen die große Gefahr. Die Gefahr, die dahinter steht, ist der Neid. Der Neid führt zur Verantwortungslosigkeit. Sehr schön in dieser Geschichte beschrieben und manchmal auch eben in unserem Leben geschieht das so. Dort, wo wir neidisch werden, dass der andere vielleicht ein bisschen mehr hat, dass da und dort etwas anders ist und man sich da ungerecht behandelt fühlt, da wird es schwierig. Wir haben im Neuen Testament da auch ein paar Beispiele davon. Da ich denke zum Beispiel auch an das, wo die Ersten und die Letzten ein Thema sind, wo also die, die nur eine Stunde am Tag gearbeitet haben, den gleichen Lohn bekommen wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und der Streit darum. Und der Richter oder der Gutsverwalter, der sagt, naja, kann ich nicht mit dem machen, was ich habe, wie ich es will. Und manchmal vergessen wir das dabei. Wichtig ist zu wissen, Gott fordert Rechenschaft. In der Urgeschichte im ersten Buch Mose, Kapitel 9, am Ende der Sintflutgeschichte, da wird das ein bisschen gut thematisiert noch einmal, dass das Blut zum Himmel schreit. Das Blut des ermordeten Bruders hier an dieser Stelle ganz besonders. Aus der Aufforderung, fruchtbar zu sein, so wie die Menschen eben aufgefordert sind, die auch in der Sintflutgeschichte dann noch einmal wiederholt wird, da scheint sich ein gewisser Hörfehler eingeschlichen zu haben. Die Menschen sind manchmal nicht fruchtbar, sondern furchtbar geworden. Das geschieht besonders dort, wo Menschen sich von Gott abwenden. Bei Kain war das eben auch so. Geschielt nach dem Bruder und vielleicht noch gepaart mit dem ein bisschen wenig zu bekommen. Kain war ja der Ältere als der Abel. Und er bringt den Bruder um. Noch nicht einmal einen Fremden, sondern einen, der zur Familie gehört. Die Gefahr lauert dort, wo wir von Gott uns abwenden. Und das ist etwas ganz Nachdenkliches und wo ich denke, da müssen wir aufpassen. Wie nahe sind wir an Gott dran? Richten wir uns an ihm aus? Passen wir wirklich auf, was ist? Oder ist das, was sozusagen, wie wir uns behandelt fühlen und so, der Punkt? Gott fordert Rechenschaft. Und das ist eben eine spannende Geschichte. Und nun noch das Unbegreifliche. Gott schützt den Mörder. Gott hat für ihn eine Chance. Kain, der Heimatlose oder heimatlos gewordene, ist vogelfrei. Dass ihm das Leben nicht nur geschenkt, sondern auch noch durch ein Schutzzeichen gesichert wird, das ist etwas, was nur ihm allein gilt. Es birgt zugleich eine Botschaft, die für die unschuldige Menschheit, die jenseits von Eden allein vom Erbarmen des Schöpfers lebt, eben gilt. Man darf sich auch nicht einfach mal fragen, wo denn die Menschen herkommen, die keinen erschlagen könnten. Der biblische Erzähler setzt das eben einfach voraus. Und er zeigt damit, dass es nicht mit einem einmaligen Vorfall aus der Urzeit eben hier zu tun hat, sondern dass es aus etwas Typischem spricht. Das Land Not heißt übersetzt so viel wie ruhelos, ist nicht bekannt. Also es gibt da keine Geografie dafür. Aber es ist ein Sinnbild der Verbannung in die äußerste Gottesferne. Die Geschichte von Kain wiederholt sich immer wieder. Die Austreibung aus dem Paradies ist hier sozusagen das Vorbild dazu und es kommt immer wieder, dass Menschen von Gott wegkommen. Und es ist die Frage an uns, wie nahe wollen wir an Gott dran sein? Es wird nicht gesagt, worin das Zeichen für den Kain besteht, aber dieses Kainsmal ist entgegen dem, was es oftmals in unserem deutschen Sprachgebrauch, da ist kein Schandmal, sondern es ist ein Zeichen des göttlichen Schutzes. Das Kainsmal ist ein Schutzzeichen. Gott schützt das Leben eines jeden Menschen. Gott fragt nach uns und unserem Mitmenschen. Einmal als Richter, indem er uns nach unserer Verantwortung fragt: Wo ist dein Bruder Abel? In Klammern, Gott weiß, wo dieser Abel ist. Und eben deswegen muss er den Kain fragen. Und zum anderen fragt Gott eben auch als liebender Vater, der weiß, dass wir ohne seinen Schutz nicht leben können. Und das ist die gute Botschaft, die in dieser Geschichte steht. Es ist die Frage, was kann man nun dagegen tun? Die Dankbarkeit für unser persönliches Leben und auch die Dankbarkeit für das Leben des Bruders. Also, das ist jetzt nicht so gemeint, dass wer keinen Bruder hat, dass der fein raus ist, sondern des Menschen neben uns, der sinnbildlich dafür steht. Also die Dankbarkeit für das Leben des Mitmenschen, das ist etwas. Und Jesus zeigt es, wie es Gott, der Vater, mit uns meint. Wir haben das Evangelium gehört von dem barmherzigen Samariter und wir können die Evangelien durchgehen und dem, was Jesus getan hat, da können wir es nachlesen. Für mich sehr schön zusammengefasst in einem Vers, den ich besonders liebe, aus Johannes 3, Vers 16, wo es heißt: Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann heißt es weiter: Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ganz einfach zusammengefasst: Gott hat eine Chance für jeden, auch für uns. Gönnen wir die dem anderen? Und wo verbindet uns das? Und das ist die Geschichte, die wir jetzt sozusagen von dieser Predigt in diese neue Woche mitnehmen können. Und dann sollten wir mal schauen in die Augen dessen, mit dem wir ganz gut und wohl zusammen sind, hoffentlich auch in der Familie, aber auch mit dem wir eben nicht so gut können, in der Familie, aber auch darüber hinaus. Und die spannende Frage, die diese Geschichte aus der sogenannten Urgeschichte der Bibel uns mitgibt, ist: Gönnen wir jedem die Chance, die Gott jedem gibt? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.